Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. In Reichertshofen in Oberbayern, zu Füßen des Bundeskanzlers Olaf Scholz, liegen Sandsäcke. Er sieht auf die Überschwemmungen und spricht in die Mikrofone. Technisch verhakelt sich die Aufnahme ein bisschen. Seine Sätze sind schlicht.
Das ist in diesem Jahr das vierte Mal, dass ich in ein konkretes Einsatzgebiet gehe und mir anschaue, was dort ist. Das ist aber auch ein Hinweis darauf, dass was los ist. Wir werden also die Aufgabe, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten, nicht vernachlässigen dürfen. Auch das ist eine Mahnung, die aus diesem Ereignis und dieser Katastrophe mitgenommen werden muss.
Da ist was los, der menschengemachte Klimawandel, Mahnung. Diese schlichten Aussagen ausgerechnet an dem Tag, an dem der Expertenrat seiner Regierung in einem Gutachten sagt, dass Deutschland seine Klimaziele 2030 nicht einhalten wird. Das, was Wissenschaftler glasklar sagen, aussprechen, will Scholz, der Klimakanzler, nicht sagen, aussprechen. 4 Menschen sind bislang bei dieser Überschwemmung gestorben. Schäden in dreistelliger Millionenhöhe. Ja, da war was los, da ist was los. Wir sprechen gleich mit der Transformationsforscherin Maya Göpel. Sie nimmt gerade am Green Culture Festival im Parc Sanssouci in Potsdam teil. Außerdem hören wir, wie die Arbeit im Nürnberghaus in Charkiw trotz nahezu täglichen Bombenangriffen weitergeht und warum 2 Theatermacherinnen in Moskau der Prozess gemacht wird. Im vergangenen Oktober haben wir hier in Fazit darüber berichtet, dass sich die Kulturstaatsministerin Claudia Roth, ihre kulturpolitischen Kollegen in den Ländern und kommunale Spitzenverbände darauf geeinigt haben, einen gemeinsamen CO2-Bilanzierungsstandard für Kultureinrichtungen anzuwenden. Damit können zum Beispiel Museen, Orchester oder auch Theater nach einheitlichen Vorgaben ihre CO2-Emissionen erfassen. Geradezu mustergültig wird das zum Beispiel bereits am Nationaltheater in Mannheim umgesetzt. Das zeigt, die Klimakatastrophe, auf die wir zusteuern, wenn wir nicht wirklich grundsätzlich gegensteuern, diese Klimakatastrophe ist längst im Bewusstsein in allen Bereichen der Gesellschaft angekommen. Die Gefahren sind ja auch offensichtlich. Ob die Regierung allerdings die notwendigen Maßnahmen dagegen ergreift, das kann man bezweifeln. Heute hat der Expertenrat für Klimafragen der Bundesregierung ein Gutachten veröffentlicht. Der entscheidende Satz darin, Deutschland wird die Klimaziele 2030 verfehlen. Vor diesem Hintergrund und selbstverständlich auch vor dem Hintergrund der Überschwemmungen in Süddeutschland hat heute in Potsdam im Parc Sanssouci ein 2-tägiges Green Culture Festival begonnen. Dabei wird diskutiert, wie die Herausforderungen des Klimawandels im Kulturbereich fair, schnell und auch konkret angegangen werden können. Mit dabei ist auch die Transformationsforscherin Maya Göpel. Die Politikwissenschaftlerin ist Professorin in Lüneburg. Sie ist in zahlreichen Gremien aktiv und weit bekannt als Autorin, unter anderem durch ihr Buch Unsere Welt neu denken. Und jetzt ist sie am Telefon in Potsdam. Frau Göpel, guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend.
Die Klimakatastrophe abwenden, also die CO2-Emissionen radikal senken und zugleich die Anpassung an den Klimawandel schaffen. Das sind ja 2 komplexe Themen, die selbstverständlich zusammenhängen. Lassen Sie uns über die Anpassung sprechen. Was kann denn die Kultur dazu konkret beisteuern?
Ja, zum einen geht es natürlich genau darum, wie die Kultur selbst in ihrer Art, wie sie produziert, wie sie umsetzt und so weiter, möglichst nachhaltig wird. Aber, und das diskutieren wir heute mindestens genauso doll, sie hat natürlich eine ganz andere Rolle zu spielen, wenn sie Imaginationsräume, also unsere Vorstellung von dem, wie eine nachhaltige Zukunft aussehen kann, in den Inszenierungen und in der Art, wie sie Kultur anbietet, mit verhandelt. Und das ist eigentlich ja der spannende Teil. Wie können wir da im Grunde genommen nochmal aus den ganzen Verzicht-, Verbot-, Verlustrhetoriken heraustreten und gemeinsam aushandeln, dass es vielleicht nicht mehr einfach wird, aber sehr, sehr sinnvoll und vielleicht auch eben wünschenswert.
Also Imaginationsräume, sagen Sie, fehlt den Menschen die Fantasie?
Ja, ich habe schon das Gefühl, wenn wir darüber nachdenken und darüber diskutieren, oh, CO2 freilich sich fortbewegen und dann fleischarm ernähren, dann stellt sich das normalerweise jede Person erstmal unter den heutigen Bedingungen vor. Und dann ist das mühsam. Wie komme ich denn dann von A nach B? Und oh, dann komme ich unterwegs in ländlichen Gegenden ja nie zu einem warmen Essen, was auch noch schmeckt. Und das ist natürlich genau die Problematik, weil wir ja nicht davon sprechen, dass wir unter den heutigen Angeboten und Infrastrukturen CO2-frei und nachhaltig leben sollen, sondern dass wir sie noch schaffen. Und je mehr wir aber da rein investieren, je mehr wir sagen, dafür wollen wir arbeiten, je mehr wir sagen, da stecken wir die Ressourcen rein, umso schneller können wir eben auch ganz andere Alltagsstrukturen anbieten.
Die Tagung findet im Parc Sanssouci statt. Vielleicht einmal ganz konkret, wurde auch darüber gesprochen oder wird darüber gesprochen, wie dieses UNESCO-Welterbe erhalten werden kann, vor welchen Aufgaben es steht?
Das haben wir jetzt noch nicht im Detail besprochen. Vielleicht kommt das morgen noch auf die Agenda. Aber es ist natürlich genau eine der Themen, die auch viel verhandelt werden unter der Anpassungsfrage. Wie können wir denn uns darauf einstellen, was klimatisch sich verändern wird, wie das natürlich Gebäudestrukturen etc. herausfordern wird. Und da geht es in der Sanierung und im Erhalten einmal darum, aber natürlich sollten das viel konsequenter gleich in die Neubauten und in die Infrastrukturplanung der Zukunft mit reindenken, was auch nicht ausreichend getan wird. Mhm. Deshalb ist es spannend hier zu schauen, das hat viel überlebt, das kann man vielleicht davon lernen, aber es wird natürlich auch eine Herausforderung.
Vor kurzem haben Sie, Frau Göpel, im Deutschlandfunk gesagt, für eine lebenswerte Zukunft sei es absolut zentral, das Vertrauen in die gesellschaftliche Handlungsfähigkeit im Sinne des Gemeinwohls wieder zu stärken. Warum ist dieses Vertrauen in letzter Zeit verloren gegangen?
Ja, ich habe so das Gefühl, wir haben so zwei prototypische Antworten gewählt auf die Krisenhaftigkeit. Und das eine ist, das haben wir unter Corona schon bemerkt, aber sehen wir zum Teil eben auch in der Nachhaltigkeitsthematik. Ich trete einen Schritt zurück und sage, oh, ich gucke mal, wie wir in diese Krise reingekommen sind und ich gucke mal, was ich jetzt beitragen kann, dass wir rauskommen und dass alle mitkommen. Und das ist eigentlich die Antwort, die wir bräuchten, die Gemeinwohlorientierung ja eingebaut hat. Und dann gibt es aber die andere, die sagt, oh, ich trete gar keinen Schritt zurück, sondern ich trete mitten in die Mitte und sage, ich bin das Wichtigste und ich brauche auch jetzt sofort das Maximale für mich. Und was mit dem Rest passiert, ist mir ein bisschen egal, die nerven mich, auch wenn sie im Weg stehen. Ich überspitze es jetzt ein bisschen. Aber das Schlimme ist, dass wir in unserem Menschenbild und der Art, wie wir auch über uns sprechen, über die Leute, diese zweite Reaktion, die gar nicht unbedingt eine natürliche ist, total normalisieren. Und dann immer die Geschichten von denen erzählen, die so agieren. Die sind auch die lautesten auf Social Media. Das sind auch die, die am meisten dann repräsentiert werden. Frau Göpel, wie wollen Sie denn die Leute überzeugen, dass sie verzichten sollten, ja, Verlust üben müssen? Das sind ganz viele Erzählungen und Framings, die uns dann wiederum paralysieren, weil wir den anderen nicht über den Weg trauen, dass sie mitziehen würden. Und das ist eine blöde Abwärtsspirale.
Wie wirkt denn in diesem Zusammenhang, Frau Göpel, das Plädoyer für mehr Eigenverantwortung des Einzelnen?
Ich glaube, die Eigenverantwortung kann ich in beide Richtungen spielen. Ich kann natürlich auch eigenverantwortlich in die Bewegung kommen, weil das ist eine andere mögliche Interpretation, zu sagen, naja, bevor die anderen nichts machen, kann ich auch nichts machen. Die sehen wir auch an vielen Stellen. Bevor die Politik nicht, kann ich als Verbraucher nicht. Und bevor die Verbraucher nicht, kann ich als Investor nicht. Und eigentlich geht es ja genau darum, Eigeninitiative finde ich eigentlich vielleicht schöner als Begriff, zu sagen, ja, ich habe jeden Tag einen Wirkraum und ich habe jeden Tag Gestaltungsmöglichkeiten. Und die nehme ich mal ab. Und an, aber ich lasse mir auch nicht die Gesamtverantwortung überstülpen. Das ist ja dann immer, wie es sehr stark von einer sich liberal nennenden Partei übertrieben wird, aus meiner Sicht. Weil an vielen Punkten kann ich als Konsumentin Akzente setzen, aber natürlich nicht die Angebotsstruktur in irgendeiner Form verändern. Das muss schon Politik und Wirtschaft machen. Also Eigeninitiative, super, aber alles auf dem Individuum abladen, verkennt einfach die Realität und Machtverhältnisse.
Darauf wollte ich auch zu sprechen kommen, auf den Footprint. Also wie wichtig ist es denn, wenn Kulturinstitutionen jetzt eigene Klimabilanzen erstellen? Das erinnert ja an diesen individuellen Footprint, der dem Einzelnen ja die Schuld gewissermaßen an den Emissionen zuspielt. Das ist ja eine ziemlich vordergründige, allerdings auch ziemlich erfolgreiche Strategie der fossilen Industrie. Braucht es nicht vielmehr einen größeren, nämlich einen regulatorischen Rahmen?
Auf jeden Fall, das wissen aber auch alle. Also ohne, dass wir die Spielregeln für die Märkte ändern, kann auch kein noch so aufgeklärtes Unternehmen wirklich in die nachhaltige Produktion reinsteigen, zumindest nicht, um das aus der Nische rauszuholen. Und deshalb ist es auch so eine komische, fadenscheinige Debatte, dass die Märkte das schon regeln könnten. Das kann kein Mensch bestätigen, der sich mit der Thematik in irgendeiner ernsthaften Form beschäftigt hat, fängt ja beim CO2-Preis an. Damit die Märkte das überhaupt ernst nehmen können, brauchen sie den Preis, aber der kann nur die Politik setzen. Also deshalb ist das immer ganz wichtig, zu fragen, wo kommen die Spielregeln her, wer kann die Spielregeln schreiben und wie wird es dann einfacher auf diesem Spielfeld die besten Produkte im Sinne der Nachhaltigkeit anzubieten. Und wie fällt keiner vom Spielfeld runter, wäre auch noch eine sehr relevante Frage.
Sie haben vor gut einem Jahr die Mission Wertvoll gestartet. Mit welcher Idee sind Sie da angetreten und was hat sich da im Laufe dieses einen Jahres jetzt entwickelt?
Also meine Idee war schon zu sagen, wir müssen Wissenschaftskommunikation noch interaktiver, dialogischer und interessanter machen. Deshalb arbeiten wir da auch ganz konkret eben mit Medienschaffenden, auch aus der fiktionalen Welt, mit Funk, Fernsehen und so weiter zusammen. Und die andere Thematik war aber, wie können wir durch eine andere Perspektive in die Debatte einsteigen? Deshalb das Wertvolle, weil da zeichnete sich das schon ab mit diesen Lagern. von grün versus schwarz versus gelb oder eben oben, unten, rechts, links. Und wir gesagt haben, wir wollen doch nicht immer das Trennende, sondern das Verbindende in den Fokus setzen. Also was sind die Werte, die wir erhalten wollen, die wir stärken wollen, die wir bestmöglich in die Welt tragen wollen? Und wie können wir dafür die Instrumente neu ausrichten? Welche Anreizsysteme brauchen wir? Welche Subventionen brauchen wir? Welche Preisgestaltung brauchen wir? Aber natürlich auch welche technologischen Entwicklungen.
Also ein anderes Narrativ.
Genau, aus der Frage heraus, wertvoll, was ist wertvoll, was teilen wir da? Und da sind die Lebensgrundlagen natürlich ganz vorne. Wie können wir das besser erzählen?
Also neu erzählen, die Kultur kann dabei als Treiber, Vorantreiber agieren, als Avantgarde?
Genau, das ist ja eigentlich die Sache, die auch die Wissenschaft und die Kultur verbindet. Die dürfen so ein bisschen in die Kristallkugel gucken. Also die Wissenschaft tut das mit Modellen und Hochrechnungen und empirischen Trends. Und die Kultur ist ja dafür da, diese ganze menschliche Frage viel deutlicher noch zu verhandeln. So, wer wollen wir eigentlich gewesen sein? Und wie können wir die Umgangsformen vielleicht darauf ausrichten, auch mit Krisen konstruktiv umzugehen?
Also die Imaginationsräume, von denen Sie am Anfang gesprochen haben, mit Inhalt füllen.
Exakt. Und vor allem auch unsere Performance mitdenken. Welche dieser beiden Prototypen möchte ich denn eigentlich gewesen sein? Die nur ich, meins und meine Wenigkeit kennt oder die vielleicht auch links und rechts schaut und sich das große Ganze interessiert?
Das Green Culture Festival in Potsdam im Parc Sanssouci. Die Transformationsforscherin Maya Göpel war das. Frau Göpel, ich danke Ihnen. Guten Abend.
Ich danke Ihnen auch herzlich.
Es ist eine perfide, destruktive Strategie. Seit Wochen greifen russische Soldaten die Stadt Charkiw an. Sie werfen Bomben ab oder steuern Drohnen in Kraftwerke, Umspannstationen und weitere Ziele der kritischen Infrastruktur. Und sie treffen auch immer wieder zivile Ziele. Fast täglich berichten wir darüber in den Nachrichten. Nein, gewöhnen sollten wir uns keineswegs daran. Im Gegenteil, wir wollen heute darüber berichten, was dieser Dauerangriff bedeutet für die Menschen in Charkiw. Zum Beispiel für Svetlana Schüstiakova. Sie ist die Institutsleiterin des dortigen Nürnberg-Hauses und jetzt am Telefon in Charkiw. Guten Abend, Frau Schüstiakova.
Guten Abend.
Haben Sie denn das Wochenende und den heutigen Tag auch wieder im Krieg erlebt?
Ja, also dieses Wochenende war ein bisschen ruhiger als die vorherigen, aber halt relativ ruhig ist ja gar nicht ruhig hier bei uns, ja, weil wir an der Grenze leben. Wir sind die nächste Stadt, die größer ist, also die ukrainische Stadt an der russischen Grenze.
Können Sie denn Ihrem normalen Alltag weiter nachgehen, also zum Beispiel Deutschunterricht geben?
Ja, mit dem Deutschunterricht klappt alles hervorragend. Wir haben 16 Kurse jetzt bei unserem Nürnberger Haus. Also wir sind ein kulturwissenschaftliches Zentrum, wir sind eine Sprachschule, mit allem drum und dran. Also wir haben, wie ich schon gesagt habe, 16 Kurse mit mehr als 200 Leuten. Mhm. Und alles funktioniert, Gott sei Dank. Alles online, offline dürfen wir hier bei uns in Charkiw nicht arbeiten.
Wir sollten vielleicht noch ein bisschen über das Nürnberg-Haus in Charkiw sprechen. Es geht zurück auf eine Städtepartnerschaft, und zwar die Städtepartnerschaft zwischen Nürnberg und Charkiw. Wie sieht denn diese Partnerschaft seit Kriegsbeginn aus?
Diese Partnerschaft besteht seit über 30 Jahren. Wir haben immer schon sehr intensiv miteinander gearbeitet. Wir waren immer schon gute Partner und Freunde. Aber seit dem Beginn des großen Krieges ist es viel, viel intensiver noch geworden. Und ich muss sagen, dass wir hier in Charkiw auf die Hilfe aus Nürnberg durchaus angewiesen sind. Es gab Leute, die am Anfang, also wo diese Infrastruktur, diese Logistik noch nicht geregelt wurde, also das war so eine Art Überlebenssache für sie, ja, was Windeln, was Essen etc. anbetrifft. Also die Hilfe kommt ja ununterbrochen
also aus Nürnberg. Eine sehr konkrete Hilfe, ganz, ganz konkret.
Ja, sehr konkret, mit Generatoren, weil sie wissen mit Sicherheit, es ist bei uns ein großes Problem mit der Elektrizität. Also manchmal haben wir 10 Stunden lang kein Licht und wir hatten ja diese Blackouts auch außerdem noch. Und damals waren diese Generatoren und Stationen und was weiß ich noch, diese Powerbanks und so weiter, das war halt etwas, was uns auch unsere Arbeit ermöglicht hat, ja, weil ansonsten ginge es gar nicht.
Mitten im Krieg findet in Charkiw auch in diesem Jahr das Charkiw Musikfestival statt. Und der künstlerische Leiter dieses Festivals, der belarussische Dirigent Vitali Alexeynok, er hat in einem Interview berichtet, wie schwer es sei, Musiker zu finden, die sich dieser Gefahr aussetzen und dorthin reisen, um dort zu konzertieren. Konnten denn die Konzerte wie geplant stattfinden jetzt?
Ja, alles lief wirklich nach dem Plan. Also das Musikfest findet das dritte Mal während des Krieges statt. Also das ist ein Festival, welches auch früher schon in Kharkiv durchgeführt wurde. Aber in diesem Jahr, im April, war das zum dritten Mal, wo die Eröffnung mitten im Krieg war. Also das findet in einem Bunker statt, unter unserem Opernhaus in Kharkiv. Ich war auch bei dem ersten Konzert da. Also das war voll. Mhm. Ich wollte eine Begleitperson mitbringen, aber ich konnte es nicht, weil alle Sitzplätze belegt waren,
ja.
besetzt waren. Erstaunlich, wie viele Leute. Erstaunlich, ja, dass es doch auch möglich ist, Musik zu hören, ja, also Musik zu spielen, mhm. miteinander und untereinander zu sein. Also sehr wichtig.
Das zeigt das Bedürfnis, den Hunger der Menschen nach Kultur, nach Musik.
Ja, nach Musik auch. Ja, also einfach nach einer Art normalen Lebens irgendwie.
Seit Freitag steht nun fest, dass die USA und Deutschland auch erlauben, Waffen im russischen Grenzgebiet in Russland, um Kharkiv einzusetzen. Empfinden Sie das als eine Erleichterung? Ist das vielleicht so etwas wie eine Hoffnung?
Ja, das ist mit Sicherheit eine Hoffnung. Ja, also dass es nicht mehr so stark und nicht so intensiv geschossen wird auf Kharkiv. Ja, weil das, was getroffen wird, das sind Wohnhäuser, ja, also das sind Druckereien, wo Bücher gedruckt wurden. Das ist ein Baumarkt, wo Dutzende von Menschen dann ums Leben kamen. Das ist ja Wahnsinn, was da hier vor sich geht. Und deswegen haben wir natürlich eine große Hoffnung, dass wir eine Erleichterung bekommen hier.
Was bedeutet es denn psychologisch, dass die meisten Angriffe ja in der Nacht stattfinden?
Wissen Sie, also Sie haben am Anfang gesagt, dass man kann sich dran nicht gewöhnen. Man kann sich dran gewöhnen. Also manchmal höre ich gar nichts. Wenn alle Fenster zu sind und man erschöpft ist von dem ganzen Tag, wo man immer wieder Nachrichten liest und so weiter. Also man kann sich dran gewöhnen, aber es gibt keinen sicheren Platz in Kharkiv. Das muss man sagen. Und wir sind alle ein bisschen Fatalisten geworden. Also irgendwie wird es schon sein, also mit mir, ja, also meine ich jetzt.
Und ich meinte vorhin, dass wir im sicheren Deutschland uns nicht an die Nachrichten gewöhnen sollten. Das war der Satz, den ich meinte. Welche Perspektive sehen Sie denn als Bewohnerin der Stadt für die Zukunft? Haben Sie einen gewissen Optimismus?
Ja, ich bin sehr optimistisch, ansonsten wäre ich nicht hier. Also ich bin zweimal für eine Woche Kharkiv verlassen. Ja, also ich war zweimal in Nürnberg in dieser Zeit und die ganze Zeit bin ich hier. Also wenn ich nicht optimistisch wäre, würde ich hier wegfahren. Ich weiß, dass meine Stadt besteht. Ich weiß, dass die Unbeugsamen in Klammern sind. Mhm. Ich hoffe nicht. Ich weiß ganz genau, dass alles in Ordnung sein wird.
Svetlana Schüstiakova war das, die Institutsleiterin des Nürnberghauses in Kharkiv. Frau Schüstiakova, ganz herzlichen Dank und alles Gute Ihnen und den Bürgerinnen und Bürgern von Kharkiv. Dankeschön.
Ja, ich bedanke mich auch. Danke.
Impulse, das ist ein prima Namen für ein Festival, denn aus Impulsen können Initialzündungen entstehen. Das Theaterfestival Impulse hat seinem Namen in diesem Sinne bislang tatsächlich alle Ehre gemacht. Es war Karrierebeschleuniger für Künstler wie René Polisch oder das Kollektiv Rimini-Protokoll. Dabei hat es sich gewandelt und ist vom besten Treffen des deutschsprachigen Off-Theaters zu einem Showcase mit internationaler Ausrichtung geworden. Bis Sonntag läuft das aktuelle Impulse-Festival, diesmal mit Köln als Zentrum und zum letzten Mal geleitet vom Festivalchef Heiko Pfost. Stefan Keim gibt einen Überblick.
Solidarität mit Afrika, das ist richtig, das ist wichtig. Aber wie kriegen wir eine überzeugende künstlerische Geste hin? Der deutsche Künstler Julian Hetzel hatte eine Idee. Er hat in Südafrika Trinkwasser in kleine Flaschen abgezapft und nach Deutschland gebracht. Dieses Wasser darf das Publikum in Köln nun trinken. Und wir sollen im Gegenzug für Südafrika weinen. Unsere Tränen gehen zurück als Wasser der Empathie. Nur, warum wirkt der Künstler, der seine Vision auf der Bühne erzählt, irgendwie zerknautscht? Und die Augen? Ist da was mit den seltsam starren Augen?
It's a twofold gesture about the extraction of liquid empathy. Their water, our tears.
Die Hände greifen an den Kopf, ziehen ihn auseinander. Quälend langsam schält sich das Gesicht vom Körper und darunter wird die südafrikanische Performerin Thando Tshele sichtbar. Nun wird die Aufführung Spafrika heftig. Thando Tshele führt dem deutschen Publikum seine Traumata und Klischees vor Augen, mal als schwarzes Monster und mal als Opfer rassistischer Gewalt. Der Slogan Black Lives Matter wird ersetzt durch White Lies Matter. Es geht nicht um schwarze Leben, sondern um weiße Lügen und gestanzte Solidaritätsbekundungen. Selten ist ein Tritt in die vermeintlich antirassistischen Mägen des Publikums so unterhaltsam wie in der Performance Spafrika. Politische Themen und Entertainment sind kein Gegensatz beim Impulse-Festival 2024. Das gilt auch für Smiley, eine Transfrau aus Indien, die vor der immer intoleranteren Stimmung in ihrer Heimat in die Schweiz geflohen ist. Sie erzählt über ihr Leben, schlüpft in verschiedene Rollen, zieht sich aus und zeigt ihre Operationsnarben. Introducing Living Smile Vidya verbindet heftige Bilder mit der Liebenswürdigkeit einer Entertainerin, die am Schluss ihre Dienste als Tänzerin oder Schauspielerin anbietet. Engagiert mich, sagt Smiley, benutzt mich, habt kein schlechtes Gewissen, ich bin es gewöhnt. Und weil sie aus einer unteren indischen Kaste stammt, hätte sie auch beim Eröffnungsstück der Impulse mitmachen können, der großen Klassenrevue.
Entschuldigung, sind Sie auch von der Mittelschicht? Ich finde nämlich meine Klasse nicht.
Keine Ahnung, welche Schicht. Die gab's im Osten früher nicht.
Christine Rösinger hat das Agitprop-Theater der 20er Jahre ebenso lustvoll wie erkennbar als Grundlage ihrer satirischen Nummernrevue genommen. Mit Songs und Sketchen, Wortwitz und bösem Humor beschreibt das Ensemble, dass es immer noch kaum Aufstiegschancen gibt, dass niemand durch Arbeit reich werden kann, aber durch Erbschaften. Statt der angekündigten 70 Minuten dauerte die große Klassenrevue allerdings über 2 Stunden, was doch ein bisschen lang ist. Zentrum der Impulse ist diesmal Köln. In Düsseldorf finden die Akademien statt, die ebenfalls zum Festival gehören, und Mülheim an der Ruhr ist der Spielort des Stadtprojekts. Auch das hat mit dem Thema Klassenzugehörigkeit zu tun. Es geht um Freibäder. In vielen Städten werden sie geschlossen. Dafür boomen private Pools. Schwimmen wird zu einem elitären Vergnügen. Deshalb hat die Gruppe Conte Potuto im Park vor dem Mülheimer Ringlokschuppen die Schwimm City eröffnet. Da gibt es zwar kein Wasserbecken, aber einen cartoonartigen, an einem Gerüst befestigten Sprungturm und eine Pommesbude. Außerdem fabriziert das Duo Tiger's Kitchen jeden Tag einen Schlager mit neu gedichtetem Freibadtext.
Wir zogen unsere Bahn bis nach Mitternacht, wir haben das früher echt gern gemacht, doch heute geht das nicht.
Doch nicht alle Themen lassen sich auf lustige Weise behandeln. Bei der Eröffnung gab es auf der Bühne ein bisschen Streit mit Kölns Kulturdezernent Stefan Scharl, weil die Off-Szene und damit auch das Festival unter akuter Raumnot leiden. So konnten einige ausverkaufte Vorstellungen nicht häufiger gespielt werden. Damit konfrontiert, reagierte Scharl erst wolkig und dann zickig, was Festivalleiter Heiko Pfost ihm nicht durchgehen ließ. Mit diesen Problemen muss sich nun die neue künstlerische Leiterin Franziska Werner beschäftigen. Sie wird das Festival neu erfinden. Das muss so sein bei den Impulsen. Und dass es in diesem Jahr ein hochwertiges und aufregendes Programm gibt, steht ebenso außer Zweifel.
Bis Sonntag dauert es, das Impulse-Festival, Stefan Keim berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Christian Riedl.
Die bereits geringe Zahl an Musiklehrern in Deutschland dürfte in den kommenden 5 Jahren weiter deutlich sinken. Das ist das Ergebnis einer Befragung, die heute in Berlin vorgestellt wurde. Danach schrecke mögliche Interessierte nicht nur die Eignungsprüfung ab. Menschen mit einem Schwerpunkt jenseits der klassischen westlichen Kunstmusik finden sich zudem nur wenig in den Studieninhalten wieder. Der Vorsitzende der Bundesfachgruppe Musikpädagogik Thomas Busch forderte im Deutschlandfunk Kultur, dass in den Hochschulen die Breite der Gesellschaft ausgebildet werde. Es solle keine kulturelle Elite sein, die mit einem relativ eng beschränkten Kanon in die Schulen gehe.
Dazu müssen sich natürlich die Hochschulen kulturell öffnen. Sie müssen sich nach innen öffnen und flexibler werden. Sie müssen sich auch nach außen öffnen in die Phase davor. Und wenn nach innen öffnen heißt auch, dass sie eben offener werden müssen für diversere, vielfältigere Musikpraxen und damit auch inklusiver werden müssen.
Der Vorsitzende der Bundesfachgruppe Musikpädagogik Thomas Busch, er ist Professor an der Hochschule für Musik in Trossingen. Die Deutsche Nationalbibliothek in Leipzig braucht mehr Platz und bekommt deshalb einen Erweiterungsbau. Vorgesehen sei ein Magazingebäude mit 213 Regalkilometern, teilte die Bibliothek mit. Die Baumaßnahmen sollen Ende 2026 beginnen. Die Inbetriebnahme des Anbaus sei für 2030 geplant, hieß es. Um den Platzbedarf zu decken, wurde das 1916 eröffnete Gebäude in Leipzig bereits viermal erweitert. Schon bald seien die Magazine erneut ausgelastet, hieß es. Die Deutsche Nationalbibliothek sammelt seit 1913 Text-, Bild- und Tonveröffentlichungen in und über Deutschland oder in deutscher Sprache. Dazu gehören auch Noten und Musik. Jährlich wächst der Medienbestand um etwa 3,3 Regalkilometer je Standort in Leipzig und Frankfurt am Main. Ein Feuer, das am Sonntagnachmittag einen Teil des Jerusalemer Israel-Museums beschädigt hat, ist offenbar auf Brandstiftung zurückzuführen. Der Brand habe an drei verschiedenen Stellen im sogenannten Tal des Kreuzes begonnen, erklärte die Feuerwehr nach ersten Untersuchungen. Demnach brach das Feuer an unzugänglichen Stellen in dem bei Spaziergängern beliebten Parkgebiet aus. Durch den Brand wurde das Dach eines Museumsflügels beschädigt, verletzt wurde niemand. In der Nähe des Brandortes befinden sich neben dem israelischen Parlament auch die neue Nationalbibliothek sowie das griechisch-orthodoxe Kreuzkloster. Dort soll der Baum gestanden haben, aus dem das Kreuz Christi gefertigt wurde.
Seit mehr als einem Jahr sitzen zwei Theatermacherinnen in Russland in Untersuchungshaft, die Autorin Svetlana Petritschuk und die Regisseurin Schenja Berkowitsch. Sie hätten, so die Anklage, mit ihrem Theaterstück Der helle Falke ein Verbrechen begangen. Ein absurder Vorwurf, meinen die allermeisten russischen Künstler, die sich dazu äußern. Ihrer Einschätzung nach stehen nicht nur zwei Theatermacherinnen vor Gericht, sondern die freie Kunst in Russland insgesamt. Inzwischen hat der Prozess vor einem Moskauer Militärgericht begonnen. Heute war der sechste Verhandlungstag, über den uns nun Florian Kellermann berichtet. Herr Kellermann, guten Abend.
Guten Abend.
Der helle Falke, so heißt das Theaterstück. Wovon handelt denn dieses Stück und was wirft die Staatsanwaltschaft den beiden Theatermacherinnen vor?
Das Stück handelt von Russinnen, die sich einem nicht namentlich genannten Staat anschließen. Aber aus dem Zusammenhang wird deutlich, dass es sich um den IS, also den sogenannten Islamischen Staat, handelt. Diese Frauen verlieben sich im Internet in Mitglieder dieses Staates und sie reisen dann auch dorthin. Es wird nicht gesagt, wohin, aber klar, es muss sich um den Irak handeln oder um Syrien handeln. Und das ganze Stück basiert auf den tatsächlichen Lebensgeschichten von Frauen, die veröffentlicht wurden oder die deutlich klar geworden sind durch Gerichtsverfahren, als sie dann zurückgekommen sind. Sie wurden vor Gericht gestellt, verurteilt. Dieses Stück zeichnet ihre Geschichte nach. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet jetzt, so werde Extremismus gerechtfertigt, weil in dem Stück natürlich auch die Sichtweise der Frauen vorkommt und ihre Begeisterung für diese Kämpfer des Islamischen Staats, die sie da geheiratet haben.
Russland unterhält offizielle Kontakte mit den islamistischen Taliban und wirft zugleich den beiden Theatermacherinnen Extremismus vor. Das klingt, Herr Kellermann, mehr als widersprüchlich. Steckt da mehr dahinter?
Ich denke schon, in dem Stück steckt ja auch Kritik am heutigen Russland, nicht so sehr an der Regierung, aber doch eben an der Gesellschaft. Die russischen Männer zum Beispiel erweisen sich in diesem Stück als oberflächlich und gleichgültig und das ist dann auch der Auslöser, warum diese Frauen woanders ihr Glück suchen, ihr romantisches Glück. Das hat auch der einzige Zeuge, der im Prozess bisher gegen die beiden Angeklagten ausgesagt hat, in den Vordergrund gerückt. Das ist Wladimir Karpuk, ein Regisseur aus der Stadt Nischni Nowgorod und er hat beim Prozess, darf nicht aufgenommen werden, aber nach dem Prozess hat er nochmal ein Interview gegeben und da hat er Folgendes gesagt.
Ich bin ohnehin für Zensur, wie in der Sowjetunion, dafür, dass Theaterstücke vor der Aufführung überprüft werden. Hier kommen Zuschauer, die das nicht einordnen können. Sie sehen einen Terroristen, der von russischen Frauen angehimmelt wird. Das finden sie am Ende noch gut. Und auf der anderen Seite stehen die russischen Männer, die ihre Frauen beschimpfen. Aber das sind doch die, die uns gerade im Krieg in der Ukraine verteidigen, die ihre Töchter, Ehefrauen und Mütter verteidigen.
Also man sieht, der russische Krieg in der Ukraine ist auch hier einer der Hintergründe für das Verfahren. Vor Gericht hat der Regisseur, der die beiden Angeklagten beschuldigt, dann auch noch gesagt, ausdrücklich, das Stück sei antirussisch, also entspreche seiner Ansicht nach eben nicht diesen kriegerisch-patriotischen Wertekanon, der jetzt von kremlnahen Künstlern hochgehalten wird.
Das Verfahren in Moskau, wie läuft denn, Herr Kellermann, dieser Prozess insgesamt ab?
Ja, bisweilen bizarr. Zum Beispiel heute hat die Staatsanwältin über 1,5 Stunden Passagen aus dem Stück vorgelesen. Passagen, wo es vor allem auch wiederum um eine Gerichtsverhandlung geht, nämlich die Gerichtsverhandlung gegen eine der Frauen, die da zurückgekommen ist und die dann da sagt, wie verblendet sie war, oder sie zeigt vielmehr in ihren Aussagen, wie verblendet sie war, weil sie den Mann, den sie da geheiratet hat, immer noch als echten Mann bezeichnet, weil er eben bereit sei, für seine Ideale zu sterben und auch zu töten. Ansonsten verfügt das Gericht über 2 Gutachten, aus denen es immer wieder zitiert, die den Extremismusvorwurf erhärten sollen, die behaupten, das Stück zeige ein romantisierendes Bild des Extremismus. Diese Gutachten wurden allerdings von Fachleuten ja ziemlich auseinandergenommen. Außerdem treten vor allem Zeugen auf, die sich auf die Seite der Angeklagten stellen, sie also entlasten. Einer von ihnen ist der Theaterkritiker Nikolai Pesuchinski. Er hat dann im Anschluss an seine Aussage vor Gericht auch ein Interview gegeben und das gesagt.
Wie man hier der Autorin vorwerfen kann, sie propagiere Extremismus, ist völlig unangebracht. Das Stück hat eine höchst wünschenswerte Wirkung auf die Zuschauer. So sehe ich es und viele meiner Kolleginnen und Kollegen. Es zeigt, wie furchtbar gefährlich es ist, dass diese Mädchen unbesonnen ihren Gefühlen nachgehen und sich diesem Staat anschließen.
Ja, dieser Pesuchinski ist übrigens auch Jurymitglied eines wichtigen Preises, Theaterpreises, Goldene Maske heißt er, mit dem das Stück noch vor 2 Jahren ausgezeichnet wurde. Damals auch mit Unterstützung des russischen Kulturministeriums.
Wie wird denn jetzt dieser Prozess in Russland selbst kommentiert?
Also er wird sehr breit kommentiert, das Ganze ist sogar schon zum Staatschef Wladimir Putin getragen worden. Ein Journalist hat ihn gefragt danach, aber er hat so getan, als wisse er nichts von dem Vorgang. Er kenne das alles gar nicht, aber Kritikerinnen und Kritiker meinen schon, dass das für die russische Staatsmacht ein wichtiger Prozess ist, weil er eben die freie Kunst insgesamt in Frage stellt. Ein Kommentator hat das Wort Kulturrevolution benutzt, dass eben die Staatsmacht möchte, dass Kunst nur noch das sein darf, was ihren Plänen entspricht. Sie verfolgt also nicht mehr nur die Kunst, die sich gegen sie richtet, die sie kritisiert, sondern auch diejenige, die sie nicht aktiv unterstützt, die nicht mehr zu ihrem Weltbild passt, die einen kritischen Blick auf die Gesellschaft ermöglicht.
Wie kann das Urteil denn jetzt ausfallen? Haben Sie da, Herr Kellermann, Prognose?
Also ich gehe davon aus, dass die beiden Theatermacherinnen verurteilt werden, leider. Zum einen deswegen, weil in Russland fast immer der Staatsanwaltschaft Recht gegeben wird, in allermeisten Fällen. Und zum zweiten, weil es eben auch ein exemplarisches Urteil sein soll und das Ziel verfolgen soll, die russischen Künstlerinnen und Künstler insgesamt einzuschüchtern.
Die russischen Theatermacherinnen Schenja Berkowitsch und die Dramatikerin Svetlana Petritschuk, sie stehen in Moskau vor Gericht. Die Hintergründe waren das von Florian Kellermann. Herr Kellermann, danke schön, guten Abend.
Danke.
Parallel zum regulären Kinoprogramm ist eine aktuelle Filmkomödie aus der Ukraine in die Kinos gekommen, Rocky Road to Berlin. Dieser Film richtet sich in erster Linie an die ukrainische Community. Jörg Taschmann hat den Film, der deutsch untertitelt ist, am Wochenende in einem Berliner Kino mit vielen Ukrainerinnen und Ukrainern gesehen.
Anfang der 1990er Jahre. Kusma und sein Freund Bart sitzen in einem Pabjeda, das russische Wort für Sieg, einer protzigen Limousine der Stalin-Ära, die nach dem Ende der Sowjetunion eigentlich nur noch eine Schrottkarre ist. Aber der Wagen, der nur bis 1958 gebaut wurde, fährt noch. Die beiden jungen Männer kommen aus Lviv und reisen nach Berlin. Kusma wittert ein großes Geschäft, denn dort soll es einen Sammler geben, der den Pabjeda angeblich für einen Mercedes 600 tauscht. Die Stimmung der beiden jungen Männer ist euphorisch. Laut singt man zur Hymne der Pet Shop Boys Go West mit. Go West. Eigentlich gibt es für Kuzma nur zwei Dinge. Seine Band mit dem ersten großen Konzert in 3 Tagen und seine Freundin Barbara. Aber nun bietet sich unverhofft ein guter Business-Deal. Und Kuzma will alles. Kohle, Ruhm und die Freundin. So beginnt ein wüstes, hochunterhaltsames Roadmovie, das von der Stimmung entfernt an den deutschen Film Friendship mit Matthias Schweighöfer und Friedrich Mücke erinnert. Ging es dort um die Abenteuer zweier Ossis in Amiland, so finden sich in der ukrainischen Mainstream-Komödie, die im Original Ja, Pobjeda i Berlin heißt, 2 Freunde auf dem Weg in die wiedervereinigte deutsche Hauptstadt wieder. Sie gilt den Ukrainern als wildes Mekka.
Як можна було з тим жити? А пам'ятаєш метро нічного Берліна і наші тіні на стінах місця щасливих людей.
Der Film basiert auf der in der Ukraine äußerst erfolgreichen Autobiografie Ja, Pobjeda i Berlin des populären Musikers und Sängers Andriy Viktorovich Kuzma Kuzmienko aus dem Jahr 2006. Kuzma, der Frontsänger der Band Skryabin, starb 2016 im Alter von 46 Jahren tragisch bei einem Verkehrsunfall. Die Dreharbeiten begannen bereits 2020, wurden dann wegen Corona unterbrochen. Schon vor dem russischen Überfall auf die gesamte Ukraine im Februar 2022 war das Werk abgedreht. Mit 2 Jahren Verspätung startet der Film dann im März in der Ukraine. Zur Premiere zeigte sich Svetlana Babitschuk, die Frau von Kuzma Skryabin, gerührt und begeistert. Sie fand den Film aufrichtig und professionell.
Цей фільм зроблений настільки щиро, настільки вони професійно віднеслися. В фільмі дуже багато речей з дому, зі студії. Я не хочу ніяким бути критиком, нема критики. Діставайте задоволення від нашого українського. Давайте шлях молодим людям. Прекрасний тарантіновський фільм.
Svetlana Babitschuk kann an dieser Verfilmung nichts kritisieren, sagt sie, und freut sich, so viele typische Dinge aus der ukrainischen Heimat im Film zu sehen. Sie hatte gehofft, dass sich vor allem junge Menschen den Film anschauen. Dieser Wunsch ging in Erfüllung. 400.000 Zuschauer sahen Ja, Pobjeda i Berlin in den ersten 10 Wochen, der immer noch in der Top 10 ist. In Deutschland kann man den Film unter dem Titel Rocky Road to Berlin seit dem Wochenende in ausgewählten Kinos in der deutsch untertitelten ukrainischen Originalfassung sehen. Samstagabend im Berliner Kultkino Krokodil kamen vor allem Ukrainerinnen und Ukrainer, die den Film feierten, mitsangen und zum Schluss klatschten. Rocky Road to Berlin ist ein Wohlfühlfilm, der von der ukrainischen Community in Berlin dankbar aufgenommen wird. Das ist keine gehobene Filmkunst, manchmal klamottig und überzeichnet, aber immer liebevoll und sympathisch. Vor allem der Soundtrack ist mitreißend. Viele ukrainische Bands haben Coversongs von Kuzmas Band Skryabin eingespielt. Samstagabend kamen 50 Zuschauer ins Krokodil, am Sonntag sogar schon 70. Unter ihnen sitzen auch mehrere verwundete Soldaten im Kinosaal, erzählt Deborah Fiora vom Kino Krokodil. 2 davon im Rollstuhl, weitere mit bandagierten Armen und auf Krücken. Da geht einem der Krieg noch ganz anders nah, erzählt sie mir, und schon holt einen die Gegenwart wieder ein. Rocky Road to Berlin zeigt noch eine unbeschwerte, optimistische Generation junger Menschen in der Ukraine. Es ist schön, dass dieser Film daran erinnert und auch Hoffnung macht.
Jörg Taschmann über die ukrainische Filmkomödie Rocky Road to Berlin. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Arno Orzesek.
Trump mag die Menschen, wie sie sind, titelt die Tageszeitung Die Welt. Das heißt jedoch nicht, dass das Springerblatt für den ehemaligen und womöglich zukünftigen US-Präsidenten wirbt. Denn was dort in der Überschrift steht, hat eine Frau aus Buffalo über Trump gesagt. Sarah Pines hat sie getroffen und schreibt: Eine ganz normale amerikanische Stadt voll ganz normaler Amerikaner. Viele sympathisieren mit dem verurteilten Ex-Präsidenten, fragt sie jemand. Dann verraten sie, warum. Tja. Das mag so sein, nur scheint Pines, abgesehen von der Frau, die in der Überschrift zitiert wird, kaum jemanden gefragt zu haben. Eine weitere Frau immerhin kommt zu Wort, sie sagt allerdings nur: Ich weiß nicht, ob ich Trump wählen würde, Biden aber auch nicht. Warum die Menschen in Buffalo Trump wählen, falls sie es tun, bleibt also komplett offen. Als kleine Stadtstudie ist der Weltartikel trotzdem lesenswert. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung führt Nina Rehfeld vor, dass die US-Medien nach dem Schuldspruch gegen Trump die Spaltung des Landes 1:1 abbilden. Bei Vox News war von einer Travestie des amerikanischen Rechtssystems die Rede, von einem dunklen Tag für Amerika, von der Annullierung unserer Nation. Wir werden uns erneut erheben und die bösen Kräfte, die diese Republik zerstören, bezwingen, sagte der Talkmaster Jesse Waters. Janine Pirro, eine Freundin der Familie Trump, sprach mit sich überschlagender Stimme von einem Feme-Prozess mit einem Jurypool aus Anti-Trumpern und einem Staatsanwalt und Richter, die Anti-Trump sind. Konträr dazu die Haltung des Gerichtsreporters Jonah Bromwich von der New York Times, den Rehfeld mit den Worten zitiert: Trump hat sich mit dem Gesetz angelegt. Er ist viermal angeklagt und jetzt zum ersten Mal schuldig gesprochen worden. Trump hat wieder und wieder gesagt, dass das Gesetz illegitim ist. Die Frage lautet also, für was werden die Leute sich entscheiden? Für das Gesetz oder für Donald Trump? Darum wird sich die kommende Wahl drehen. Und bei uns ist am kommenden Sonntag nicht nur die Europawahl. In Mecklenburg-Vorpommern finden auch Kommunalwahlen statt. Wie tickt das flache Land zwischen Usedom und Elbe, fragt die Tageszeitung und dokumentiert einige reale Szenen aus dem Leben eines Fahrzeugprüfers, der anonym bleiben möchte. Hier die letzte Szene, weil es die kürzeste ist, bitte nicht auf ganz MacPom hochrechnen. Der erste Betrieb diesen Morgen. Ich komme rein, mein Kunde grüßt: Sieg Heil, ich habe zu Führers Geburtstag Pralinen mitgebracht. Hält der mir eine Packung Mancherie hin? Aber ich habe gesagt: Nein, danke, mir ist schon schlecht. Entfernt passend dazu ein Warnruf in der Süddeutschen Zeitung. Die liberale Demokratie ist nicht nur von ihren Gegnern bedroht, ihr wohnt auch ein Potenzial zur Selbstzerstörung inne, erklärt der Philosoph Julian Niederrümelin. Die EU, da ist sich Niederrümelin sicher, könne nur dann eine gute Zukunft haben, wenn die europäischen Institutionen konsequent demokratisiert werden und zugleich das Subsidiaritätsprinzip ernst genommen wird. Demnach sind Entscheidungen, die die unteren Ebenen treffen können, dort angesiedelt und nur diejenigen, die diese nicht treffen können, werden auf die nächsthöhere staatliche Ebene verlagert. Europa braucht zweifellos eine Devolution. Womit, um uns hier einzuschalten, die Übertragung von politischer Souveränität auf regionale Gebietskörperschaften gemeint ist. Hätte Niederrümelin indessen Europa braucht Dezentralisierung geschrieben, wäre der inhaltliche Verlust gering, die Verständlichkeit jedoch größer gewesen. Zum Schluss Kultur im engeren Sinne. Unter dem Titel »Erlösung ist Sexarbeit, Halleluja« knöpft sich Manuel Brug in der Welt Florentina Holzinger vor, die angesagteste Performerin der deutschen Bühne, wie es heißt. Der Anlass? Holzingers Sancta-Projekt in Schwerin zur Musik von Paul Hindemiths Einakter »Sancta Susanna«. Holzinger habe das perfekte Kirchentagsmusical hingelegt, ätzt Brug. Und überhaupt, eigentlich ist die scheinheilige Sexplosion Florentina ganz lieb. Die will nicht drastisch sein und nicht abrechnen. Die war noch nie wirklich radikal. Die will doch nur ohne Höserl spielen. Ist das provokante Kritik oder schon Anstandslosigkeit? Urteilen Sie selbst. Wir sagen nur noch, auf bald.
Der Blick in die Feuilletons war das von Arno Orzesek. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.